Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuhören, der Podcast. Mein Name ist Alexandra Perl. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Familien betrifft, meistens mit tiefgreifenden Auswirkungen. Es geht um das Thema Scheidung und ihre Folgen für Kinder. In Deutschland wird fast jede dritte Ehe geschieden und in vielen Fällen sind Kinder involviert. Für sie bedeutet das häufig einen tiefen Einschnitt, unter Umständen ein neues oder zusätzliches Zuhause, neue Regeln, vielleicht ein neuer Partner der Eltern und vor allem viele unausgesprochene Gefühle. Umso wichtiger ist es, Kinder in dieser Zeit gut zuzuhören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit echtem Interesse, mit Zeit und mit Herz. Nicht bewerten, nicht reparieren wollen und einfach da sein. Und genau das tut unser heutiger Gast. Mona Hölkeskamp ist Sozialpädagogin beim Kinderschutzbund Düsseldorf und begleitet Kinder, deren Eltern sich getrennt haben oder gerade dabei sind, es zu tun. Herzlich willkommen, Frau Hölkeskamp. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ja, ich freue mich total, heute hier sein zu können.
Bitte stellen Sie sich kurz vor und teilen mit uns Ihren Weg zum Kinderschutzbund.
Ich bin seit circa 7,5 Jahren beim Kinderschutzbund, bin vom Studium her Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und bin tatsächlich über Praktika im Studium dann beim begleiteten Umgang und bei der Tuschgruppe Beratung, also alles zum Bereich Trennung, Scheidung, was Familien betrifft, gelandet.
Ja, das ist ja wirklich so eine ganz wichtige Phase, glaube ich, für Kinder, da einen guten Umgang in dieser anstrengende Situation für sie auch zu bekommen. Wie können sich Kinder in diesen Zeiten von Veränderung Gehör verschaffen? Sie haben gerade ein Programm erwähnt. Vielleicht können wir da noch mal einige Details zu erfahren.
Ja, also die Kindergruppe, die heißt bei uns Tuschgruppe. Das heißt Trennungs- und Scheidungsgruppe für Kinder. Ja, wie können die Kinder sich Gehör verschaffen? Ich glaube, in vielerlei Hinsicht probieren sie das oft und manchmal hören wir Erwachsenen aber auch gar nicht so gut zu. Oder, also ich würde jetzt gar nicht mal so vielen Erwachsenen unterstellen, dass sie das nicht wollen, sondern dass es auch manchmal schwierig ist zuzuhören. Gerade wenn ja eine Partnerschaft zerbricht, wenn Eltern in einer Krise sind, in einer Trennungssituation, dann ja, sind die Emotionen oft einfach so groß und so schwer und so umfüllend, dass es ihnen ganz schwer fällt, noch ja sehr sensibel und feinfühlig für das zu sein, was Kinder auch sagen. Und ich glaube, Kinder versuchen auf verschiedene Weise auch, sich Gehör zu verschaffen. Also sie sagen das nicht immer alles ganz direkt, was sie sagen möchten, sondern die sind ja schon ganz pfiffig und ja finden auch verschiedene Methoden, das anzubringen, was ihnen eigentlich wichtig ist.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch ein bisschen was über das Programm erfahren, das TUSCH. Also es ist ein Programm, bei dem Kinder einen sicheren Raum bekommen, auch über ihre Sorgen, Ängste und Nöte zu sprechen, über ihre Wünsche natürlich auch und sich in diesem Chaos von der Trennung nicht ganz verloren zu fühlen. Und das sind Kleingruppen, mit denen Sie da arbeiten? Oder wie? Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu dem Programm selbst erzählen, was da passiert.
Ja, gerne. Also wir bieten diese Gruppe tatsächlich nur einmal im Jahr an, weil die Vorbereitung und Nachbereitung tatsächlich auch relativ intensiv ist, gerade weil wir für die Kinder einen geschützten Rahmen bieten möchten, wo sie auch gehört werden. Und es fängt damit an, dass wir alle Interessenten kontaktieren und zu vorbereitenden Gesprächen einladen. Da werden dann auch beide Elternteile und die Kinder eingeladen. Es kommen nicht immer beide Elternteile, aber manche schaffen das schon. Und das ist für uns natürlich auch immer schon ganz interessant, ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie die Dynamik in der Familie ist. Und dann sprechen die Kollegin und ich, also wir führen die Gruppe auch zu zweit durch, getrennt, einer mit dem Kind, einer mit den Eltern und ja, versuchen bei den Kindern auch natürlich erstmal zu erklären, worum geht's überhaupt. Ne? Die kommen ja auch zu dem Vorgespräch, dann sind da erstmal keine anderen Kinder. Mhm. Das ist dann auch ein bisschen schwer, sich vorzustellen, wie das dann sein wird. Und ja, schauen erstmal schon, ob sie bereit sind, auch mit uns ein Stück weit an das Thema so ranzugehen, ob sie da überhaupt den Wunsch auch haben, sich da ein bisschen zu öffnen. Ne? Also sie werden natürlich nicht gedrängt, dann direkt auch viel zu erzählen, aber wir möchten die Gruppe natürlich auch den Kindern anbieten, die ja auch in einer Situation sind, wo sie das selber zulassen können. Ne? Also selbst wenn es ein Thema für sie ist, aber sie gar nicht an einem Punkt sind, wo sie bereit wären, auch sich dem zu nähern, dann muss man natürlich auch überlegen, ob es dann für die Kinder Sinn macht. Ne? Und dann ja, bieten wir denen auch an, erstmal eine Schnupperstunde zu machen, diese erste Stunde. Und dann dürfen sie auch gucken, ob sie damit was anfangen können, ob es ihnen gefällt. Und genau, die Gruppe findet dann an 12 bis 13 Terminen statt. Das sind immer 1,5 Stunden mit einer Pause. Die brauchen sie auch, weil die arbeiten dann natürlich auch noch relativ viel. Das ist nach der Schule. Hm. Also die sind auch gefordert. Ja. Und dann werden die Eltern informiert an einem Elternabend, bekommen aber keine direkte Rückmeldung über ihre Kinder. Das ist uns ganz wichtig, weil die Kinder nämlich wissen, dass nichts, was sie in der Gruppe erzählen, erstmal an die Eltern herangetragen wird. Und das brauchen die auch oft, um halt ja sich öffnen zu können. Ja. Also auch sich zu trauen, was zu erzählen. Und am Schluss kriegen die Eltern schon auch noch eine Rückmeldung in Bezug auf ihr Kind, werden separat eingeladen, also nicht alle zusammen. Und da sprechen wir mit den Kindern aber im Vorfeld auch ab, was wir zurückmelden würden und fragen sie, ob sie mit allen Inhalten so einverstanden sind. Mhm. Und die Kinder dürfen auch noch Aufträge an uns verteilen, wenn sie den Wunsch haben, dass wir noch was sagen, was wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten.
Also, wäre denn so ein Auftrag zum Beispiel?
Also schon. Es gab schon Kinder, die dann auch gesagt haben, wir sollen bitte noch mal sagen, dass die nicht streiten sollen, dass ihnen das ganz wichtig wäre. Oder dass ja sie den Wunsch haben, selbst wenn das rückgemeldet wird, dass sie nicht wütend werden. Mhm. Also wenn wir das rückmelden, wo wir festgestellt haben, ne, das ist noch hier dies oder jenes ein wichtiges Thema wohl für das Kind in Bezug auf die Trennung. Und das ist auch manchmal schon ein Stück weit mit Sorgen verbunden, wie die Eltern auf so eine Rückmeldung reagieren. Und da versuchen manche Kinder schon auch, sich dann so ein bisschen den Schutz von uns dann noch zu holen, dass wir das mit den Eltern nochmal besprechen, wie wichtig das ist, dass die Kinder das sagen dürfen, ohne dass es für sie eine negative Konsequenz hat.
Und wie nehmen Eltern das auf, wenn sie das hören?
Ich muss sagen, in den meisten Fällen sind die Eltern sehr berührt von den Rückmeldungen, wo man dann schon häufig merkt, dass ja ganz viel Liebe für die Kinder da ist, dass es ihnen ganz, ganz wichtig ist, wie es ihren Kindern geht und sie dann schon auch manchmal sagen, ja, das stimmt, da habe ich manchmal wirklich auch keine Rücksicht genommen oder habe keine Rücksicht nehmen können in einer ja, vielleicht Trennungssituation, die für mich selber sehr schwierig war, wo ich ja selber irgendwie gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Und dann auch, ja, es schon vielleicht irgendwie gemerkt habe, dass es auch für mein Kind schwierig ist, aber keine Kapazität hatte, mich dann darum noch zu kümmern. Mhm. Und das berührt die schon manchmal. Und also wir wissen natürlich immer nicht, was alles im Nachgang noch passiert, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass sie da sehr wohlwollend eigentlich alle mit ihren Kindern sind.
Und während des Programms, also über 12, 13 Wochen, einmal die Woche, wenn ich es richtig verstanden habe, was passiert inhaltlich? Gibt es da kreative Methoden? Wird gesprochen? Was passiert da inhaltlich?
Also es gibt Rituale, die sind für die Kinder wichtig. In der Regel gibt es erstmal ein Ankommen, so eine Wetterrunde, ein inneres Wetter, wie geht's mir? Und da muss man sagen, da kommen auch oft Themen aus der Schule. Ja. Die kommen ja auch dann direkt aus der Schule zu uns, ne, wo sie dann irgendwie sich geärgert fühlten oder einen Streit hatten, der schwer zu lösen war. Und das finde ich eigentlich auch immer total schön, weil man da auch merkt, also so schwer eine Trennung auch für Kinder sein kann, das erfüllt oft auch nicht ihr ganzes Leben. Mhm. Also die beschäftigen sich ja trotzdem mit ihren alltäglichen Sachen und auch das ist manchmal die Sorge der Eltern, dass ja das so groß und schwer für die Kinder ist, was sie selber dann auch total belastet und das ist manchmal auch eine Entlastung, dass ne, selbst wenn die Trennung der Eltern eine Rolle spielt, dass es auch so viel anderes gibt, womit Kinder sich beschäftigen und das ist auch in Ordnung. Mhm. Und es gibt am Ende gibt's einen Schlachtruf.
Einen Schlachtruf? Genau. Kannst du den teilen?
Der Schlachtruf geht, wir sind wir und darum sind wir hier. Wir lassen uns nicht unterkriegen, selbst wenn sich die Bäume biegen. Und den schreien die am Ende auch raus. Genau, und das ist eigentlich, das finden sie manchmal ein bisschen komisch am Anfang, aber am Ende schreien alle mit.
Wunderbar.
Ja, und inhaltlich gibt es verschiedene Sequenzen, wo auch manchmal mehrere Stunden dann mitgefüllt werden. Also erstmal ist es natürlich ein Kennenlernen und wichtig, dass die Kinder ja ein bisschen erfahren, auch wer sitzt hier mit mir, auch uns kennenlernen als Gruppenleitung und wissen, ja, wie wir mit ihnen sprechen und auch wie sie gehört werden mit ihren Themen. Und dann sprechen wir über deren eigene Familien- und Lebenssituation. Mhm. Und das nicht nur über Sprechen, sondern wir zeichnen mit den Kindern inzwischen bauen wir Genogramme auf. Das ist so ein bisschen wie so ein Stammbaum, also wo man sieht, es geht so um die Kernfamilie. Wer ist überhaupt so um mich rum in der Familie? Oder wer gehört eigentlich dazu und ist vielleicht gar nicht so nah, sondern weiter entfernt? Und das bauen die Kinder mit Tieren auf. Und dann gibt's Verbindungen, wer mit wem und wie fest ist die Verbindung. Und wir fragen auch, ne, ist da viel Streit oder ist es hier harmonisch? Und da kann man immer schon ganz viel erkennen. Und das ist total spannend, also für die Kinder auch oft selbst zu erkennen, wie ihre Familie so strukturiert ist und auch wie die Beziehungen untereinander sind. Und auch spannend, die von den anderen zu sehen. Mhm. Also auch wenn alle in der Gruppe ja aus einer Familie kommen, deren Eltern dann getrennt sind, ist es total unterschiedlich. Also manche haben ganz wenige Personen um sich rum und manche halt ganz viele auch. Das ist super spannend. Und dann, das ist auch eine total schöne Übung in einer Stunde, machen wir einen Lebensfluss mit den Kindern. Wo die Kinder mit so einem Seil einen Fluss legen, der nicht nur gerade verläuft, wie in der Natur, sondern auch mal Höhen und Tiefen hat, schnelle Stellen, dann so Verwurstelungen vielleicht, wo sich das Wasser, wo es so strudelt und manchmal, wo es ganz ruhig und sanft wird. Und ordnen halt diese verschiedenen Geschwindigkeiten oder Intensitäten des Wasserlaufs mit ihren persönlichen Lebensereignissen zusammen. Und das fängt an bei der Geburt bis zur aktuellen Situation.
Die sich dann anfühlt wie ein Wasserfall vielleicht.
Vielleicht. Also wir haben schon sehr spannende Sachen gesehen. Und auch das ist total unterschiedlich, wie die Kinder das interpretieren. Wir hatten auch, ich war letztes Jahr ein... da war die Trennung so ein geknubbeltes Seil im Maul von einem Krokodil.
Ja, und so kann sich das anfühlen. Und das ist natürlich schön für Kinder auch zu sehen. Wir sind in einer ähnlichen Situation und das fühlt sich unterschiedlich an und sehen diese Vielfalt von Emotionen, die auch da ist und sein darf, denke ich mal. Was erzählen denn die Kinder, wenn man ihnen wirklich zuhört, mitten in der Trennung der Eltern?
Das ist auch unterschiedlich, würde ich sagen. Die Kinder berichten ja unterschiedlich viel auch. Also wir haben manche Kinder, die beschäftigt auch was zwischendurch und die verwahren sich ihre Fragen, bis sie bei uns in einer Stunde sind und fragen dann sehr konkret nach.
Ja.
Zum Beispiel, ja, meine Mutter hat mir immer gesagt, wir lieben dich immer und jetzt sind meine Eltern getrennt und ich frage mich, warum ich meinen Vater nicht mehr lieben soll. Weil sie hat doch gesagt, es ist für immer. Und ich weiß, also sie hat es gar nicht so gesagt, aber der Junge hat es so gefühlt.
Ja.
Und wie gehe ich denn damit um? Also da gibt es manchmal sehr konkrete Fragen und manche Kinder, ja, berichten auch gar nicht von sich selbst direkt. Denen fällt es manchmal auch schwerer, dann von sich selber zu berichten, sondern berichten dann eher, wenn wir über, also mit einem anderen Kind sprechen und sie geben dann nochmal Ratschläge oder fragen nochmal nach, wo man dann schon merkt, na, das ist schon ein Thema, was die Kinder auch selber beschäftigt oder ja. Es ist auch interessant zu hören, welche Ratschläge sie geben. Und da denke ich jetzt gerade an einen Jungen, der auch, und das hat sich hinterher so rausgestellt, sehr davon überzeugt war, dass er ganz viel Einfluss darauf haben kann, ob seine Eltern wieder zusammenkommen. Und das war vorher schon hörbar, wenn er anderen Kindern Ratschläge gegeben hat und gesagt hat, na ja, vielleicht wenn du das probierst, dann nochmal ganz lieb zu sein oder deine Eltern irgendwie nochmal da in eine Situation zu bringen, wo sie miteinander reden müssten, vielleicht wird es dann wieder besser. Also es ist sehr unterschiedlich.
Es hört sich nach großer Verantwortung an, die der Junge vielleicht auch gespürt hat. Ja. Und Kinder sind ja sehr loyal und sind in so einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis, ne? Irgendwie auch nichts Schlechtes über die eigenen Eltern zu sagen und bekommen natürlich mit, dass es gerade alles andere als geschmeidig läuft.
Absolut. Ja, und das ist, glaube ich, die Situation von Kindern, die man immer ein bisschen mitdenken muss, wenn man mit ihnen spricht. Die sind einfach noch nicht erwachsen, die stehen noch nicht auf eigenen Beinen, die können nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr und bin weg. Und ich regel hier mein Leben mal alleine. Ja. Sondern die sind darauf angewiesen, ein Zuhause zu haben, behütet zu werden, unterstützt zu werden und sind noch nicht an dem Punkt, wo sie selbstständig leben, ne, und stehen tatsächlich in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das, denke ich, kann man verstehen, dass sie da auch manchmal überlegen, in welche Nesseln möchte ich mich setzen. Das überlegen die, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, sondern die sind einfach oft sehr, sehr feinfühlig hinzuhören, was brauchen meine Eltern von mir, damit sie sich gut fühlen, damit ich ihnen meine Liebe zeigen kann, damit unser Zuhause sicher ist und damit auch ich sicher bin.
Hören denn Kinder grundsätzlich anders zu als Erwachsene? Was würden Sie sagen?
Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Kinder.
Ja. Bei Erwachsenen ist das auch so.
Genau. Und auch Kinder sind nur Menschen. Also es gibt wahrscheinlich schon Tendenzen, wo sie auch anders zuhören als Erwachsene im begleiteten Umgang. Das ist ja oft dann auch da gibt es eine Vorgeschichte oft, die auch dann schon schwierig war, wo die Kinder viel miterlebt haben. Und bevor diese Treffen stattfinden, sprechen wir auch mit den Kindern, dass sie uns kennenlernen und wir erläutern auch, was das Vorhaben ist und erfragen auch ihr Einverständnis zu diesen Treffen. Und da, wenn wir dann berichten, dass die Eltern da waren, was wir besprochen haben, was der Plan ist, da spielen manche Kinder einfach weiter und gucken nicht hin. Und man merkt aber dann, wenn sie eine Antwort geben, dass sie sehr genau zugehört haben.
Ah, okay.
Also die spitzen echt die Ohren.
Ja.
Und also Kinder hören bei ihren Eltern, glaube ich, zu auf verschiedene Weise und nicht nur mit den Ohren. Also die schauen genau auf die Emotionen der Eltern. Also das Zuhören ist auch manchmal ein Erfühlen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und je kleiner die Kinder sind, desto stärker ausgeprägt ist es natürlich.
Ich glaube, das ist in der Kommunikation bei Kindern auch, dass die eher ganzheitlich kommunizieren. Ich erlebe die, wenn ich mit Kindern arbeite, sehr ausgeprägt, was so Mimik angeht, Gestik, Tonfall, viel ausgeprägter als bei Erwachsenen, als würden wir uns versuchen zu kontrollieren und das gar nicht so auch nochmal zu unterstützen, was ich sage. Und während ich spreche, fuchtel ich hier gerade mit den Händen rum. Mir gelingt das gerade nicht so gut. Und bei Erwachsenen sind diese nonverbalen Signale gar nicht so ausgeprägt. Ne? Bei Kindern. Und ich finde, dass Kinder manchmal Schwierigkeiten haben, so ihre Gedanken klar zu formulieren. Und deshalb ist es einfach hilfreich, auch nochmal mit Händen zu arbeiten. Oder womöglich fällt ihnen das richtige Wort nicht ein. Gut, das gibt es bei uns auch. Aber vielleicht ist der Sprachschatz auch noch nicht so groß.
Mhm.
So ein bisschen bunter in der Beschreibung auch. Ne? Ich merke das, wenn ich Übungen mache, die ich mit Erwachsenen mache und ich mache die gleichen Übungen mit Kindern. Da ist das bei Kindern unfassbar fantasievoll. Es wird viel erzählt und vom Hölzchen auf Stöckchen ganz wunderbar. Und Erwachsene sind eher rational, die beantworten die Frage und dann geht's weiter.
Das stimmt. Ich habe jetzt gerade nochmal an eine Übung aus der Tuschgruppe gedacht.
Ja.
Also weil wir auch viel mit Gefühlen arbeiten. Mhm. Explizit mit dem Thema Wut, weil es ein Gefühl ist, was wir alle kennen.
Ja.
Und manchmal darf das aber keinen Ausdruck bekommen. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn die Kinder ja schon dann auch Krisen erlebt haben und vielleicht auch erlebt haben, dass ihre Eltern gar nicht so gut mit ihrer eigenen Wut umgehen können. Denken wir, das ist hilfreich, wenn man früh lernt, dass man dieses Gefühl haben darf und es nicht verboten ist. Aber schon auch überlegt, wie kann ich denn da ein Ventil für finden? Und da machen wir eine Übung mit den Kindern, das nennt sich das Wuttier. Und da fragen wir die Kinder, wie sie das erste Anzeichen von Wut fühlen, wo das im Körper anfängt, wie sich das genau anfühlt, ob es dumpf ist oder ein Kribbeln oder und wie das aussieht, welche Farbe das hat, wie es sich bewegt. Und also das ist auch der totale Wahnsinn, was die Kinder, also wenn sie sich drauf einlassen,
ja,
wie gut die das beschreiben können, ja, und wie fantasiereich auch. Also da muss ich ihnen recht geben. Und es gibt aber auch Kinder, die können sich da nicht drauf einlassen.
Mhm.
Und dann ist es manchmal so, dass die auch sehr in der Sprache sind.
Ja.
Also das gibt's bei manchen Kindern und das hat wahrscheinlich auch eine Geschichte. Vielleicht haben die einfach Erfahrungen gemacht, die ihnen gesagt hat, das ist der Weg, wie wir kommunizieren.
Mhm. Ich habe gerade überlegt, wie sich mein Wuttier meldet. Sofort in meinem Bauch gespürt. Dazu später mehr. Was mir noch bei Kindern aufgefallen ist, dass sie das auch sofort durchschauen. Und ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung, ja auch eine Scheidungsgeschichte. Und deshalb kann ich sehr das nachvollziehen, was sie gerade schildern. Und mein Sohn war damals 8. Und mir ist immer aufgefallen, wenn ich versuche, sehr oder halbwegs loyal dem Vater gegenüber zu sein und nichts Böses zu sagen und ne, dass trotzdem der Rest meines Körpers eine andere Sache zum Ausdruck gebracht hat und mein Sohn natürlich die Stimmung wahrgenommen hat. Und am Ende des Tages sind wir auch alle nur Menschen und man kann das auch nicht immer ganz ausschalten. Aber Kinder kriegen das unmittelbar mit.
Ja, absolut. Also das fängt ja schon an, wenn sie eine ganz kleine Babys sind, da besteht die Welt eigentlich hauptsächlich nur aus den Emotionen der Bezugsperson. Da gibt's gar nicht so viel drumherum. Das ist das Allerwichtigste, was sie zum Leben brauchen. Und auch in diesem Alter, und das ist ja auch bei der Gruppe, die wir mit den Kindern haben, zwischen 7 und 10, da sind sie sehr, sehr feinfühlig oft für die Emotionen der Eltern und die berichten schon, dass sie sehr genau wissen, wenn zum Beispiel Papa oder Mama anruft, wenn sie nur einen Blick sehen. Die wissen, müssen gar nicht sehen, was auf dem Handy für ein Name steht oder auch wenn eine E-Mail gelesen wird. Also das berichten die Eltern ja, da habe ich schon wieder gemerkt, da hat die dann eine E-Mail vom Papa gelesen oder da hat der Papa dann irgendwie die Mama am Telefon gehabt. Da habe ich gar nicht gehört, dass sie es ist, aber ich habe es sofort gemerkt am ganzen Körper.
Ja.
Und das ist für die Kinder natürlich schwierig, weil sie beide lieben in der Regel oder beide für sie auf jeden Fall wichtige Personen sind. Und das bleibt halt auch einfach ein Leben lang so. Also unabhängig davon, wie eng unser Bezug zu den Eltern ist, ist es ja so, dass es bis zum Lebensende eine Rolle spielt, wie sie in unserem Leben waren, ob sie sich für uns interessiert haben, ob sie ja auch mal bereit waren, Rücksicht auf uns zu nehmen, ob sie uns unterstützt haben. Das beschäftigt uns, bis wir alte Leute sind. Von daher macht es einfach viel Sinn, auch da früh schon Kinder zu unterstützen.
Ja. Und es gibt auch spezielle Beratungsangebote für Eltern, wie man sich dann gut verhält. Das ist nicht Thema des heutigen Podcasts, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch sinnvoll, diese Angebote in einer Situation der Scheidung wahrzunehmen. Kommen wir zurück auf die Kinder. Welche Rolle spielt Sprache und was tun wir, wenn Kinder noch keine Worte für ihre Gefühle haben?
Ja, keine Worte für ihre Gefühle, das ist interessant, dass Sie es ansprechen, weil wir sammeln auch Gefühle, die Kinder kennen. Die schreiben die auf. Und es ist ganz schwierig, oft Worte zu finden. Und da geht es gar nicht den Kindern so, sondern auch uns Erwachsenen, dass wir ganz oft überlegen, ja, das ist, ich weiß, was du meinst irgendwie, aber es ist gar kein, es gibt doch kein Gefühl, das man so nennt. Wie nennt man das denn?
Ja.
Das ist einfach wirklich schwierig, manchmal zu beschreiben, wie es einem geht. Ja, und Kinder zeigen oft schon in ihrem Verhalten sonst auch, wie es ihnen geht, denke ich. Und da bedeutet aber außergewöhnliches Verhalten oder ja auffälliges Verhalten und für Erwachsene manchmal auch als problemhaftes Verhalten empfundene Ausdruck dann der Gefühle, gar nicht immer, dass es unbedingt in einer Verbindung zu ja etwas nur Negativem steht. Also gerade im Bereich Trennung gibt es einfach für die Kinder viele Situationen, die für sie nicht einfach sind, die sie beschäftigen, ne? Sei es Übergangssituationen, wenn sie von einem zum anderen wechseln, wo sie ja immer den Abbruch von der Welt des einen Elternteils haben und dann wieder in eine neue Lebenswelt kommen, wo vielleicht dann auch nochmal neuer Partner, neue Partnerin, andere Kinder sind. Also auch da, diese Übergänge sind für Kinder ja immer ja mit viel Abschied und Willkommen und einem Umbruch verbunden, der auch erst ein Stück weit verarbeitet werden muss. Oder halt, wenn sie auch merken, dass ja der Vater oder die Mutter wütend auf den anderen ist oder verärgert oder traurig ist und es mit dem anderen zu tun hat, dass das einfach Situationen sind, die für sie ja ein Stück weit schwierig sind, aber die ja dazugehören und auch nicht vermeidbar sind und haben dann manchmal zeigen Reaktionen, die von den Eltern oft als sehr schwierig bewertet werden, aber oft sind es ganz natürliche Reaktionen, die man beobachten sollte.
Zum Beispiel? Was wäre so eine Reaktion?
Viele Eltern berichten, also gerade bei strittigen Trennungssituationen, berichten nach Umgängen, dass die Kinder dann ja sich aggressiv zeigen, dass sie auch nochmal anfangen einzunässen, dass sie Dinge sagen, die sie vorher nicht gesagt haben oder traurig wirken. Und manche Eltern sind dann sehr besorgt und manche hinterfragen auch, ob das mit dem Umgang dann so eine gute Idee ist. Und Ich denke, das muss man auch beobachten, weil es natürlich eine Grenze gibt an Belastung für Kinder, die sie noch gut aushalten können. Ja. So. Aber bis man an dem Punkt ist, ist es einfach eine natürliche Situation, weil es ja auch wirklich viel ist. Wenn die Kinder merken, ne, die Eltern zeigen schon viele Emotionen, wenn ich hier Kontakt mit dem anderen habe oder wenn ich zurückkomme von so einem Treffen. Und das müssen die ja alles auch verarbeiten. Und es wäre echt unnormal, wenn man da nicht irgendwie drauf reagiert als Kind. Ne, deswegen ist es oft einfach auch eine sehr natürliche Reaktion, die dann auch nicht sprachlich ausgedrückt wird.
Ja, ja.
Und manchmal, glaube ich, fällt es ihnen schwer, das sprachlich auszudrücken. Und manchmal wird es aber auch für sie als eine Gefahr empfunden werden.
Wie kann man den Kindern in solchen Situationen helfen oder in diesen Krisenzeiten sich sicher zu fühlen und sich auch auszudrücken? Gibt es da irgendwelche Tipps? Ich frage jetzt für jeden Dritten von uns. Ich habe schon, aber die anderen.
Also ich denke, was für die Kinder immer hilfreich ist, ist einfach da zu sein. Und ganz oft brauchst du gar keine Antwort. Also keine Lösung, keine Antwort, sondern einfach für einen Moment eine starke Schulter oder einen Arm, in den man sich hineinlegen kann und einfach gehalten wird, ne, weil es gerade einfach vielleicht einen Moment lang schwierig ist. Und ich glaube, viel mehr brauchen die oft gar nicht. Und ein offenes Ohr vielleicht, auch wenn sie dann doch was sagen möchten.
Ja.
Und das ist auch eine Frage, mit der viele Eltern kommen. Was denn, wenn eine Frage kommt, die ich gar nicht beantworten kann oder gar nicht will, weil ich ja dann sagen müsste, wenn ich ehrlich zu meinem Kind bin, dass ich vielleicht den anderen gerade wirklich total doof finde oder so. Und das ist oft nicht das, was die Kinder wirklich wissen wollen, sondern die möchten in der Regel wissen, dass die Eltern beide da sind. Und das kann man ihnen auch zeigen, auch wenn man es als Erwachsener gerade nicht in Worte fassen kann. Und auf der Ebene ist dann auch viel Verständnis oft da. Also selbst wenn man sich in so einer Situation zwischen Elternteil und Kind sprachlich gar nicht so gut auseinandersetzen kann, weil man an so konträren Punkten ja vielleicht auch ist, geht's über eine Bindung, eine emotionale Ebene dann oft doch sehr gut und das ist auch für die Kinder ganz hilfreich.
Ja. Also ich muss sprachlich gar nicht alles sezieren, da seinen Raum geben, in den Arm nehmen, drücken und auf keinen Fall zu viele Fragen stellen. Na, das kann ja auch so sich nach dem Verhör, erzähl doch mal, wie es da war oder so. Ne? Also das sollte man, glaube ich, auf keinen Fall tun. Beim Thema Fragen ist mir auch aufgefallen, dass wir als Erwachsene häufig Fragen stellen und auch schon eine ganz feste Antwort erwarten, die zu der Frage passt. Bei Kindern ist das ein bisschen anders, meiner Erfahrung nach. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Spannende Frage, ja. Das kann durchaus sein. Wie stellen Kinder Fragen? Ich glaube, Kinder machen sich tatsächlich oft gar nicht so viel Gedanken vorher. Und das ist das Schöne, weil sie einen so damit überraschen. Und ich finde ja auch, das ist so das Wunderbare oft, dass sie einen ja dann so in die Gedankenwelt der Kinder einladen.
Ja.
Und wenn wir Erwachsene uns darauf einlassen, dann können wir ganz viel entdecken und auch ganz viele neue Perspektiven auch auf die Dinge.
Genau, auf die Fragen hören, das öffnet so viel Wahrheit und so viel Raum, wo sich die andere Person gerade befindet. Ich finde, das verlieren wir so ein bisschen im Lauf des Lebens. Da sind wir schon ein bisschen wählerischer mit unseren Fragen.
Das stimmt. Und wir haben ja auch als Erwachsene viele Jahre mehr Zeit gehabt, Erfahrungen zu machen, die uns aber natürlich auch in der Wahrnehmung manchmal einschränken, weil wir oft denken zu wissen, wie die Dinge funktionieren. Und die Kinder sind da manchmal noch ein bisschen neugieriger.
Ja.
Und sind dann da auch offener und freier in ihren Gedanken, glaube ich. Und wenn wir uns darauf einlassen können, dann können wir ganz viel nochmal entdecken.
Ja, das ist wie so eine Tür, die aufgeht, ne? Durch diese Frage und so, was ist denn dahinter? Lass doch mal gucken, lass doch mal gemeinsam da reingehen.
Absolut.
Jetzt nochmal, Frau Hölkeskamp, wie halten Sie denn, wenn Sie den ganzen Tag in dieser Arbeit sind, wie halten Sie Ihre Balance als Zuhörende in manchmal so intensiven Situationen?
Also für mich ist es total hilfreich, zuversichtlich zu sein. Also ich glaube, das ist wirklich da. Ich mache diese Arbeit so gerne und ich glaube zu einem großen Teil, weil ich wirklich oft daran glaube, dass es Sinn macht und dass was Gutes daraus entstehen kann.
Ja.
Und das klappt auch nicht immer, muss ich sagen, aber häufig schon. Und wenn sich was in den Familien verändert und ich ein bisschen dazu beitragen konnte, dann ist es ein riesiges Geschenk und das macht mich total glücklich. Also ich glaube, diese Zuversicht, die brauchst dann schon und dann fühlt es sich auch gar nicht mehr so schwer an, muss ich sagen.
Ja. Sehr schön. Wie kann man denn, wenn jetzt Zuhörende sagen, ach, das ist eine tolle Aktion, ich würde das gerne unterstützen und das Programm ist kostenfrei, wenn ich es richtig verstanden habe, das Tuschprogramm?
Ja, genau. Alle unsere Kinderkurse sind kostenfrei und die Elternkurse versuchen wir so günstig wie möglich zu halten.
Und wenn jetzt Zuhörende sagen, das finde ich toll, ich würde das gerne unterstützen, wie würden Sie das am besten machen?
Wir sind zum einen auf Spenden angewiesen, um diese Angebote machen zu können. Und da kann man sich gerne informieren. Also die brauchen wir tatsächlich, um die Kurse auch machen zu können. Und zum anderen ist der Kinderschutzbund von ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen unterstützt. Also in den unterschiedlichsten Projekten gibt's viele Menschen, die ihre Zeit und Kraft einsetzen, um uns auch ja ganz praktisch zu helfen.
Und die Informationen dazu, die Website, die werden wir in den Shownotes verlinken. Ja, Frau Hölkeskamp, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Programme und für Ihre Arbeit. Vor allem ich danke Ihnen für Ihre Haltung und unser Gespräch darüber, wie Kinder sich inmitten großer Veränderung orientieren können und sich Gehör verschaffen können. Ich hoffe, euch und Sie da draußen hat diese Folge berührt und vielleicht auch inspiriert, selbst nochmal anders hinzuhören, bei den eigenen Kindern, im Umfeld oder im Alltag. Denn Zuhören beginnt nicht erst im Gespräch, es beginnt mit der Entscheidung hinzuhören. Frau Hölkeskamp, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke.
Herzlichen Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.